Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Meine Damen und Herren, schönen guten Tag, willkommen zur Vorlesung 3a. Heute geht es um den Erwartungswert einer Zufallsvariablen. Und Sie erinnern sich an das Logo der ersten Stunde. Wir haben eine Menge S, in die fällt eine Zufallsvariable X, die hat eine bestimmte Verteilung. Und an diesem Logo arbeiten wir heute ein bisschen. Die Menge, in die die Zufallsvariable x fällt, soll eine Teilmenge der reellen Achse sein. Die Zufallsvariable soll also eine reellwertige sein und darüber hinaus soll sie diskret sein. Und das haben wir ja besprochen. Diskret nennen wir die Zufallsvariable x, wenn es eine endliche oder abzählbare Menge S gibt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass x in dieses S fällt, 1 ist. S endlich oder abzählbar unendlich. Der Charme dieser Sache ist, dass wir dann mit Summen rechnen können, wenn wir nur endliche oder abzählbar viele mögliche, also Ausgänge haben, nicht mögliche, sondern Ausgänge haben, die hier überhaupt mit positiver Wahrscheinlichkeit in Frage kommen, und wir definieren dann eine Größe, eine Zahl, die sozusagen eine Auskunft gibt über die Lage der Verteilung. Ja? Ob die Verteilung eher ziemlich links liegt oder eher ziemlich rechts liegt, Sie haben eine Zahl frei, eine Zahl, mit der Sie die Verteilung irgendwo bestmöglich, werden wir noch sehen, in welchem Sinn bestmöglich, charakterisieren sollen. Und diese Verteilung ist ein Mittelwert, ein mittlerer Wert über diese möglichen Ausgänge, aber sinnigerweise gewichtet mit den Verteilungsgewichten. Ja, also solche Ausgänge, die prominent sind, die ein großes Verteilungsgewicht haben, die wahrscheinlich sind, dass sie angenommen werden, die werden mit großem Gewicht gewichtet. Und andere, die weniger oft daherkommen, die werden mit kleinem Gewicht gewichtet. Also haben wir hier die Antwort auf diese Frage, eine einprägsame Kenngröße für die Lage der Verteilung von x, ist dieses hier. Die Summe über alle Ausgänge, a Element aus s, Wert mal Wahrscheinlichkeit, dass der Wert angenommen wird. Ja? Und diese Größe, die nennen wir den Erwartungswert der Zufallsvariablen x. Okay? Eine Definition. Manchmal nennt man ihn auch μx. Manchmal nennt man ihn auch einfach nur μ, wenn keine Verwechslungen zu befürchten sind. μ für Mittelwert. Okay, das ist ein einprägsames Beispiel. Hier haben Sie Verteilungsgewichte. Haben wir schon mal gehabt, das sind solche einer Binomialverteilung. Ja? Verteilungsgewichte. Und der gewichtete Mittelwert dieser Höhen von Stäben, was ihre Lage auch betrifft, der gewichtete Mittelwert, na, der wird ungefähr hier sein. Hier ist er, der rote Balken hier ist genau dann der Erwartungswert eines so verteilten X. Das allerelementarste Beispiel ist das, wo wir nur zwei mögliche Ausgänge haben für unsere reellwertige Zufallsvariable. Zwei Ausgänge, die überhaupt nur mit positiver Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Und das ist der binäre Fall, dass wir eine Zufallsvariable z haben, die entweder den Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit q und den Wert 1 mit Wahrscheinlichkeit p annimmt. Und dieses z hat natürlich dann auch einen Erwartungswert. Also wenn wir haben p, ist die Wahrscheinlichkeit, dass z gleich 1 ist, und q ist die Wahrscheinlichkeit, dass z gleich 0 ist. Und die beiden summieren zu 1, p plus q gleich 1, dann ist der Erwartungswert dieses z natürlich nichts anderes als p mal 1 plus q mal 0, aber das q mal 0 können Sie vergessen und das 1 können Sie auch vergessen. Der Erwartungswert eines solchen z ist dann p. Ja. Und dieses kleine Beispiel erinnert uns an die Situation der ersten Stunde, wo Sie das Quadrat hatten, die blaue Teilfläche, und Sie haben reingegriffen ins Quadrat mit Wahrscheinlichkeit, die für alle Pixel gleich war, einen Pixel gezogen und dann notiert, fiel der Pixel in die blaue Fläche, dann 1, oder fiel er nicht in die blaue Fläche, dann 0. Und das ist das Logo, was ich gleich noch einmal hier projiziere. Also hier ist das Quadrat, ist hier diese symbolische Menge. Die blaue Fläche ist diese Teilmenge. Wir haben eine zufällige Wahl aus dieser Menge hier. Und wir sagen, z ist 1, wenn y in A fällt, und 0 sonst. Ja? Und das hatten wir auch schon als Indikatorvariable des Ereignisses y fällt in A definiert. Ja, also das ist eine und dieselbe Sache mit zwei verschiedenen Schreibweisen. Hier ist es einfach die Weiterverarbeitung der Zufallsvariablen y in 0 oder 1, je nachdem, ob das y in A fällt oder nicht. Und das können Sie als Definition lesen. Das ist die Indikatorvariable des Ereignisses y fällt in A. Und jetzt haben Sie eine ganz einfache Beziehung. Sie haben die Beziehung, dass diese Indikatorvariable, oder das z ist die Indikatorvariable hier des Ereignisses y fällt in A. Und wenn Sie jetzt den Erwartungswert dieser Indikatorvariablen ausrechnen, dann ist der eins mal die Wahrscheinlichkeit, dass z gleich 1 ist, plus 0 mal die Wahrscheinlichkeit, dass z gleich 0 ist. Aber das Ereignis z gleich 1 ist ja, schauen Sie auf die Folie, nichts anderes als das Ereignis y fällt in A. Und damit haben Sie folgende wichtige Beziehung zwischen dem Erwartungswert einer Indikatorvariablen und der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses. Sie kriegen raus, dass die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses y fällt in A nichts anderes ist als der Erwartungswert der Indikatorvariablen dieses Ereignisses. Und diese Beziehung, die hebe ich wirklich hervor. Ja, das steht auch auf der Folie, weil z ja nichts anderes ist als die Indikatorvariable dieses Ereignisses hier. Ja? Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist der Erwartungswert der Indikatorvariablen. Binäres Denken. 0 oder 1. Nur 1 zählt. Ja? Okay. Oder schauen Sie dieses Logo an. Das ist genau dieselbe Geschichte mit einem einfachen Münzwurf. Y sagt Kopf oder Zahl, z sagt 1 oder 0, je nachdem. Den Erwartungswert von y kann man schwer bilden, oder? Weil was ist der Erwartungswert einer kopfzahlwertigen Zufallsvariablen, oder? Das Kopf und Zahl können Sie nicht addieren. Ja? Da kann man nichts, da kann man kein gewichtetes Mittel zwischen Kopf und Zahl bilden. Das wäre irgendein Monstrum, ja. Aber Halloween-Geschichte. Ja. Wenn man jetzt das übersetzt in 1 und 0, dann kann man natürlich den Erwartungswert dieser Indikatorvariablen wieder bauen und man kriegt Erwartungswert der Indikatorvariablen des Ereignisses Kopf. Der Erwartungswert dieses Z ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit für Kopf. Ja? Also das ist so einfach. Das gehört nur irgendwann einmal archiviert in der richtigen Gehirnhälfte. Ja? Okay, aber Fragen gehen es immer, gell? Also arbeiten Sie ja da. Gut, und jetzt hatten wir ja für allgemeines, diskretes, reellwertiges x, hatten wir diese Definition. Und das kann man auch schreiben als Summe über A-Element aus S, verteil A mal Verteilungsgewicht des Ausgangs A. Nicht? Weil das war ja immer unsere Bezeichnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass X auf A fällt, ist das Verteilungsgewicht des Ausgangs A und das haben wir üblicherweise mit Rho von A bezeichnet. Und Sie sehen, wenn man das so notiert, wenn man sagt, der Erwartungswert von x ist Summe über a, a mal Rho von a, da ist jetzt auf einmal gar keine Zufallsvariable mehr ins Spiel, nur mehr eine Verteilung. Also wenn Sie sagen, ich möchte lieber in Verteilungen, in Zahlen denken, wann ich Erwartungswerte ausrechnen möchte, dann ist das eine Einladung. Ja? Aber Sie werden sehen, wie schön es ist, dass man auch mit Zufallsvariablen denken lernen, weil da kann man Erwartungswerte dann viel schöner ausrechnen in vielen Situationen. Sonst rechnet man sie irgendwie die Finger krumm und wund mit irgendwelchen Summen und was der Kuckuck. Und wenn man aber lernt, mit Zufallsvariablen zu rechnen, insbesondere auch Zufallsvariablen oft als Summen von Zählern darzustellen, was sie oft sind, nicht immer, aber oft. Zufallsvariablen sind oft Summen von Zählern. Denken Sie an die binomial verteilten Zufallsvariablen, Summen von Zählern, von Erfolgen. Ja? Dann wird das Leben ganz einfach. Und heute ist unsere Stunde dem gewidmet,
dass wir lernen, mit Zufallsvariablen schon einmal ein bisschen zu rechnen und Erwartungswerte mit Hilfe dieses Zuganges leichter zu berechnen.
Aber wie gesagt, wir nehmen hier mal zur Kenntnis, dass der Erwartungswert der Zufallsvariablen x nur von ihrer Verteilung abhängt. Oder? Also Sie können aus der Verteilung Rho den Erwartungswert als gewichtetes Mittel ausrechnen. Und das einfachste Beispiel ist, wenn die Verteilungsgewichte P und Q sind, für die Ausgänge 1 und 0, dann ist der Erwartungswert P mal 1 plus Q mal 0 ist P. Ne? Das ist das allereinfachste Beispiel. Also merke, der Erwartungswert der Zufallsvariablen x hängt nur von ihrer Verteilung ab und wir können auch vom Erwartungswert einer Verteilung reden. Auch das. Oh? Hängt ja nur von der Verteilung ab. Okay. X ist eine Zufallsgröße. Ihr Erwartungswert ist eine Zahl. Eine Zahl. Und jetzt schauen wir unser Beispiel an. Der Erwartungswert der Anzahl der Erfolge beim dreifachen Münzwurf. Beim dreifachen fairen Münzwurf. Wenn Sie eine faire Münze dreimal werfen, haben Sie die Möglichkeit, Erfolg ist jetzt wieder mal Kopf, ja, haben Sie die Möglichkeit, einen Kopf, zwei, null Köpfe, einen Kopf, zwei Köpfe, drei Köpfe. Diese Möglichkeit haben Sie. Und was sind die Wahrscheinlichkeiten für diese möglichen Ausgänge? 0, 1, 2 oder 3? Naja, hier sind die Wahrscheinlichkeiten nochmal aufgelistet. 0 Erfolge in 3 Versuchen, das ist 1 aus 8. Weil Sie haben ja 3 Möglichkeiten, Kopf, 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 Zahl, Kopf, Zahl. Und 3 Möglichkeiten haben Sie. Und das ist ein Achtel, das ist ein Achtel und das ist jeweils 3 Achtel aus Vertauschungsgründen. Ne? Also das heißt, das sind die Gewichte für meine Zufallsvariable x. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem S, was nichts anderes ist als 0, 1, 2 oder 3. Das ist unsere Situation jetzt. Ne? Und jetzt fragen wir uns, was ist der Erwartungswert? Naja, den Buchstaben des Gesetzes nach bilden wir diese Summe. Und das kommt da oben in der ersten Zeile der Folie. Diese Summe ist 0 mal 1 Achtel plus 1 mal 3 Achtel plus 2 mal 3 Achtel plus 3 mal 1 Achtel. Und wenn man es ausrechnet, dann sieht man, das ist 1,5. Das ist aber auch fast trivial, weil der Erwartungswert hier aus Symmetriegründen, dieses gewichtete Mittel, ja, das muss irgendwo in der Mitte hier sein und das ist 1,5. Ne? Also das ist, der Erwartungswert ist 1,5. Und jetzt haben wir eine lustige Beobachtung. Diese Zahl 1,5, die gehört nicht zum Wertebereich von x. Gut, sie kehrt zu den reellen Zahlen und als solches, ich meine, ist sie nicht exotisch, man kann mit ihr rechnen und alles, aber es ist ein Ausgang, den wir mit Wahrscheinlichkeit 0 beobachten werden bei jedem einzelnen Wurf. Ja? 1,5 Erfolge aus 3 Versuchen kriegen wir nie. Wir kriegen es aber, und das ist eine Möglichkeit, sich den Erwartungswert vorzustellen, wir kriegen es im Mittel. Was heißt das aber im Mittel, wenn man es nie irgendwie, wir kriegen es nie, aber im Mittel kriegen wir es. Eine Möglichkeit, die hier raushilft, ist an
viele Wiederholungen zu denken. Oder? Hier, in diesem Saal, in der ersten Stunde, haben wir unser Monte-Carlo-Experiment gemacht. Wir haben diese 100 Punkte ins Quadrat nicht einmal geworfen, sondern 10.000 Mal. Ja? Und so könnten wir hier auch diese Münze dreimal werfen und die Erfolge notieren, 0, 1, 2 oder 3. Und das könnte man machen, nicht einmal, sondern oft. Und dann stellt sich dieses 1,5 auf magische Weise auch als Langzeitmittelwert heraus. Ja? Also viele unabhängige Wiederholungen eines Experiments führen auf Ausgänge, deren Mittelwert dann dem Erwartungswert entspricht. Und das ist was, was wir uns hier am lebenden Objekt anschauen werden. Ja? Also hier steht es noch, dieses 1,5 kann nicht im buchstäblichen Sinn der Wert von x sein, den man erwartet. Weil 1,5 kommt nie vor. Ja? Aber was denn dann? Und hier ist die Antwort. Wie erlebt man den Erwartungswert? Wenn Sie ins Casino gehen oder sonst was machen. Wie erlebt man den Erwartungswert? Durch wiederholtes Werfen der drei Münzen. Und hier ist dieser kleine Abschnitt. Der Erwartungswert als Langzeitmittel. Wieder an diesem Beispiel. Anzahl Köpfe beim dreimaligen fairen Münzwurf. Und hier haben Sie erst einmal ein Schaubild mit 80 solchen Wiederholungen der drei Würfe. Und es wird hier jeweils aufgetragen, ob Sie den Ausgang 0, 1 oder 2 hatten. Also der erste Dreierpack hier hat auf 2 Erfolge geführt. Der zweite Dreierpack hat auf einen Erfolg geführt, der dritte auf keinen, der vierte auf einen und so weiter. Und Sie sehen, es geht drunter und drüber. Es geht drunter und drüber über die Mitte. Einmal drunter, einmal drüber, einmal drunter, einmal drüber, 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 drunter, drunter. 80 Mal hier. Ja? Und wenn man hier den Mittelwert über die ersten paar Versuche macht, ja, schauen wir uns an, was ist der Mittelwert über den allerersten? Naja, das ist 2 natürlich. Ne? Der Mittelwert über den ersten und den zweiten, das wäre schon, also ne, ich baue hier das laufende Mittel, so nennt man das auch. Ich schaue mir den Mittelwert der ersten N-Dreier-Packs an, was da die Erfolge sind. Und dann sehen Sie, anfangen tut es mit 2. Und dann geht es schon auf 1,5, dann geht es runter, weil da hier irgendwie die unteren überwiegen. Es gibt immer wieder auch ganz extreme Ausgänge, die jeweils nur Wahrscheinlichkeit 1/8 haben. Die gibt es auch, keinen Erfolg oder 3 Erfolge. Wenn so einer kommt, der zieht es natürlich dann wieder runter oder hoch mehr. Aber Sie sehen, im Lauf der Zeit, im wahrsten Sinn des Wortes, mittelt sich das aus, ja, und es geht wunderbar gegen, in die Nähe von 1,5 hier. Und es wird noch viel dramatischer, wenn wir hier 80 durch 800 ersetzen. Schauen wir mal, was dann passiert. 800 Wiederholungen, erst einmal nur die Ausgänge. Ja, es geht wieder drunter und drüber. Wir haben einige, die auf 0 gehen, einige, die auf 3 gehen, aber die meisten gehen auf 1 oder 2. Ja? Das sind die Ausgänge. Und wenn ich jetzt dieses laufende Mittel mache, dann sieht man, am Anfang schwingt es da irgendwie noch chaotisch rum. Da, ja? Und nachher geht es ziemlich brav in die Nähe des Mittelwertes. Und wie ist das bei 8.000 Wiederholungen,
ist es nur ein bisschen einprägsamer. Also hier am Anfang dieses Zuckeln und dann geht es ziemlich genau in die Nähe von 1,5. Also stellen wir irgendwie fest, es scheint so zu sein, dass der laufende Mittelwert, man spricht auch manchmal vom empirischen Mittelwert, Empirie, also man schaut sich das an, man lässt da den Zufall wirken und schaut sich an, was ist das Mittel über die ersten 80, über die ersten 800 oder so. Das ist dieses MN, das ist dasselbe M, was wir auch mal schon in der ersten Vorlesung hatten, so ein Mittelwert. Wie oft ist das? Nur haben wir hier nicht nur Ja oder Nein Ergebnisse wie in der ersten Stunde, sondern die Ergebnisse könnten jeweils sein 0, 1, 2 oder 3. Und diese Ergebnisse mitteln wir hier und kriegen wieder das MN mit demselben Buchstaben benannt, Mittelwert. Und das scheint zu konvergieren gegen den Erwartungswert von X. Warum? Ja, es gibt hier eine Brücke zwischen dem, was ich hier behaupte, und dem, was Sie eigentlich mir schon in der ersten Stunde abgekauft haben. Zumindest gab es keine Protest-E-Mails, wo wir gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses kann man durch unabhängige Wiederholungen irgendwie in den Blick bekommen. Dieses Monte-Carlo-Experiment, was wir da gemacht haben, wenn wir wissen wollten, wie wahrscheinlich es ist, dass eine rein zufällige Wahl in die Menge A fällt, dann haben wir das mit neuem Spiel, neuem Glück 10.000 Mal wiederholt und haben geschaut, wie oft in diesen 10.000 Mal haben wir in die Menge A gegriffen. Und das war so quasi ein Schätzer für unsere Wahrscheinlichkeit. Ja? So haben wir es doch gemacht. Und das könnte man hier auch probieren und könnten sagen, wir sortieren diesen Mittelwert, den sortieren wir anders, oder? Das wäre ja so ein bisschen eine kluge Art, was auszurechnen, wenn ich sage, ich habe da meine 800 Dreierpacks, meine 800 Dreierpacks, und jetzt möchte ich ausrechnen, wie ist der Mittelwert über diese Zahlen, die Sie da ergeben haben. Nicht? Das Feinprotokoll ist, der erste ist so ausgefallen, der zweite ist so ausgefallen, der dritte ist so ausgefallen. Es gibt aber auch eine Verdichtung dieses Feinprotokolls, nämlich die Besetzungen. Wenn ich sage, wie oft unter diesen 800 kam denn der Ausgang 0? Der hat dann 0 beigetragen. Wie oft kam der Ausgang 1? Der hat 1 beigetragen, mal der Anzahl, wie oft er kam. Wie oft kam der Ausgang 2? Der hat 2 beigetragen, mal der Anzahl, wie oft er kam. Das heißt, ich kann einfach diese Summe hier, die da in der ersten Zeile steht, die kann ich anders sortieren. Und schauen Sie mal, ich schreib diese Summe, die da oben in der ersten Zeile steht, schreibe ich nochmal an die Tafel. Also das ist das MN gleich x1 plus x2 plus und so weiter, plus xn durch n. Und jetzt sage ich einfach, diese Summe aus Nullen, Einsen, Zweien und Dreien, die sortiere ich anders. Und das ist die nächste Zeile da oben. Also ich sortiere es nach 0, 1, 2, 3 und das ist sozusagen der Wert a mal die Anzahl der Würfe, wie oft er geworfen wurde, ja, in diesen n gleich 800 Mal, ne, geteilt durch n. So wie auch hier. Und jetzt, meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt das blaue Zeug anschauen da, die Anzahl, wie oft die 1 kam innerhalb der 800 Versuche, geteilt durch 800, das sollte in der Nähe, wenn Monte Carlo funktioniert, ja, dann sollte es in der Nähe der Wahrscheinlichkeit sein, dass der Ausgang A kommt. Ja? Das soll gefälligst dann konvergieren gegen die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich a ist. Das heißt, wenn Monte Carlo funktioniert und eigentlich nur dann, ja, dann haben Sie die Brücke zwischen Langzeitmittelwert und Erwartungswert, wie er bei uns definiert worden ist am Anfang dieser Stunde. Ja? Okay, dazu später mehr. Stichwort Gesetz der großen Zahlen. Für den Moment nur ein kurzer Ausblick. Das Gesetz der großen Zahlen wird sagen, sei x eine Zufallsgröße mit Erwartungswert e von x, seien x1, x2 und so weiter unabhängige Kopien von x, ein Wort, was manchmal schon über meine Lippen kam, aber wir noch nicht institutionalisiert haben in diesem Rahmen, Unabhängigkeit von Zufallsvariablen. Ich habe immer nur gesagt, denken Sie an neues Spiel, neues Glück. Ja. So sollen Sie an Unabhängigkeit denken. Dann gilt, dass das laufende Mittel, der laufende Mittelwert, geht gegen den Erwartungswert von x. Und da gibt es natürlich hier zwei Begriffe, die zu klären sind. Erstens, was heißt unabhängig? Es möchte auch den Buchstaben des Gesetzes nach definiert werden. Kommt demnächst. Und zweitens, was heißt konvergieren? Konvergieren, Sie wissen, was das heißt, eine Folge von Zahlen konvergiert. Aber eine Folge von Zufallsvariablen, wann sagt man, dass die konvergiert? Es liegen Möglichkeiten in der Luft, aber das kommt dann demnächst auch noch. Jetzt halten wir nur fest, dass wir zwei Vorstellungen des Erwartungswertes haben. Das erste ist diese Definition. Und das zweite ist die Vorstellung des Erwartungswertes als Langzeitmittelwert. Diese beiden Definitionen. Gewichtetes Mittel der möglichen Werte, das ist die, wo ich zuerst den Donnerschlag gemacht habe, und zweitens das Langzeitmittelwert bei unabhängigen Wiederholungen. Ja? Also das ist diese Zusammenfassung. Und jetzt, meine Damen und Herren, gibt es die wichtigste Eigenschaft des Erwartungswertes. Die wichtigste Eigenschaft des Erwartungswertes ist die Additivität, darüber hinaus sogar die Linearität. Additivität heißt, wenn Sie zwei Zufallsvariablen haben, ein x1 und ein x2, die gemeinsam daherkommen, als zufälliges Paar, als wieder diskrete, reell, jetzt eigentlich diskrete Zufallsvariable, aber als Paar von reellen Zahlen. Das heißt, eigentlich fällt das dann in die, wenn Sie es veranschaulichen wollen, das fällt in die Ebene, oder? Sie haben hier R und Sie haben nochmal R und es kommt hier ein x1, x2 daher als zufälliges Paar. Ja? Wie zum Beispiel, wenn Sie mit zwei Würfeln würfeln, dann haben das, der erste produziert seine Augenzahl, der zweite produziert seine Augenzahl und dann können Sie sich fragen nach der Summe der beiden. Ja? X gleich x1 plus x2, so könnten Sie jetzt, oder eigentlich, Sie betrachten dann diese Zufallsvariable x1 plus x2 und fragen Sie, was ist der Erwartungswert der Summe x1 plus x2. Und die Antwort wird sein, der Erwartungswert der Summe x1 plus x2 ist die Summe der Erwartungswerte. Der Erwartungswert der Summe von zwei Zufallsvariablen ist die Summe der Erwartungswerte. Das ist die Additivität. Und hier steht es, also hier habe ich es ein bisschen anders mit bezeichnet. X und Y seien hier die beiden Komponenten und wir betrachten dann den Erwartungswert von X plus Y und was Sie sich merken können ist, dass der die Summe der Erwartungswerte ist. Wenn Sie an die Interpretation mit dem Langzeitmittel glauben, wenn Sie also schon Frieden geschlossen haben mit dieser Sicht, dass man Erwartungswerte auch als Grenzwerte von Langzeitmitteln unabhängiger Wiederholungen sehen kann, dann geht es gar nicht anders, oder? Als dass das stimmt, dass der Erwartungswert von x plus y dasselbe ist wie der Erwartungswert von x plus der Erwartungswert von y. Das geht gar nicht anders. Warum? Weil Sie ja an den Erwartungswert von x denken können als den Grenzwert von dem Langzeitmittel. Der Erwartungswert von x plus y ist der Grenzwert von diesem Langzeitmittel. Ja? Dann nehmen Sie einfach immer wieder so Summen, neues Spiel, neues Glück, von so Summen, die Sie aufaddieren und 1 durch n bilden. Naja, und jetzt kann man natürlich bei einer Summe, kann man die Summanden auseinanderziehen und kann das schreiben als 1 durch n mal x1 plus xn plus 1 durch n mal y1 plus yn und das konvergiert gegen die entsprechenden gegen die Summe dieser Erwartungswerte. Ja? Also das ist etwas, was Ihnen schon einen Hinweis darauf gibt, dass diese Additivität stimmen muss. Und jetzt gibt es gleich Beispiele, Anwendungen, ja, wie man das in Action gut verwenden kann. Das prominenteste Beispiel ist, dass x, oder Beispielklasse kann ich sogar sagen, ist, dass x eine Summe von Zählern ist. Ja, wenn Sie x schreiben können als Summe von Zählern, dann ist der Erwartungswert dieses x nichts anderes als die Summe der Erwartungswerte der ZI, und wenn das Zählvariablen sind, dann wissen wir schon, dass das nichts anderes ist als die Summe über die Wahrscheinlichkeiten, dass ZI gleich 1 ist. Ja? Und das ist natürlich jetzt was gut verwendbar ist. Also hier steht es nochmal, was ich da auf die Tafel geschrieben habe, steht hier auch nochmal in Rot und kommt sofort mit dem wichtigsten Beispiel. Der Erwartungswert der Binomialverteilung. Das war viertens. Und jetzt der Erwartungswert der Binomialverteilung. Binomial mit Parametern n und p. Schauen Sie. Der Buchstabe des Gesetzes, der steht hier. Der Buchstabe des Gesetzes steht hier. Der Erwartungswert ist die Summe über die Werte mal die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert angenommen wird. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine binomial verteilte Zufallsvariable mit Parametern n und p den Wert k annimmt? Das ist was, mit dem müssen Sie, wenn es dann Richtung Klausur geht, entweder Sie haben es am Spickzettel oder besser ist noch, Sie können es aus dem Ärmel oder aus dem Kopf schütteln, dass man dann hat, das ist p hoch k mal q hoch n minus k mal dieser kombinatorische Vorfaktor n über k. Das heißt also, k Erfolge, n minus k Misserfolge, und das ist die Anzahl, sie auf die n Versuche anzuordnen. Ja? Das ist die Antwort. Und wenn man jetzt diese Sache macht, dann wäre der Erwartungswert von x nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis n k mal dieses Gewicht n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k, oder? Das ist genau dann diese Formel. Summe über alle Ausgänge zwischen 0 und n, k mal die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gewicht angenommen wird. Und jetzt kann man rechnen. Kann rechnen. Binomialkoeffizient, das ist, wir wissen, n-Fakultät durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät, da kann man dann kürzen, da kann man vielleicht nicht zusammenfassen. Und das ist hier angedeutet. Man kann das machen. Sie finden diese nette Rechnung, so einen kleinen Trick, wie man dann die Summanden anders zusammenfasst, ist Ihnen empfohlen, das mal durchzugehen. Das geht so, man kann es so machen. Aber es geht mit unserem Wissen, was wir noch nicht bewiesen haben, aber was ich Ihnen jetzt erst einmal schon als Werkzeug an die Hand gebe, und wir werden es heute am Ende der Stunde auch noch beweisen, dass der Erwartungswert additiv ist. Haben wir den Erwartungswert der Binomialverteilung sofort, ohne irgendeine Rechnung, im Spaziergehen? Warum? Wer traut Sie? Also ich frage Sie, was ist der Erwartungswert einer binomial verteilten Zufallsvariablen x mit den Parametern n und p? Bitte. Das ist eine interessante und nette, das ist ein netter Ansatz. Aber da darf ich jetzt zurückfragen. Sie sagen genau mittig. Und dann wird der Erwartungswert in dieser Mitte n mal p sein. Das nehme ich mal an, dass Sie das auf der Zunge haben. Der Erwartungswert sollte n mal p sein. Aber wieso ist n mal p jetzt für diese Binomialverteilung die Mitte? Das ist mir nicht so klar. Also wenn p gleich 1/2 ist, dann würde ich schon eher zustimmen, dass man, das ist alles so schön symmetrisch, ja, dann kann man irgendwie hoffen, dass das, dann ist Erfolg und Misserfolg gleichberechtigt, dann kann man irgendwie spiegeln um dieses n halbe. Aber bei n und bei einem allgemeinen p ist nicht so klar, dass das die Mitte ist. Da gibt es noch, aber danke für diese Meldung, es gibt andere Chancen noch. Also, ich frage Sie, was ist der Erwartungswert einer binomial verteilten Zufallsvariablen x mit Parametern n und p, und bitte Sie, mir hier einen Weg aufzuzeigen, der ohne Rechnung auf dieses vermutete Ergebnis n mal p führt. Und Sie dürfen verwenden das Werkzeug der Additivität. Sollten Sie sich erinnern, dass eine binomial verteilte Zufallsvariable x nicht nur über ihre Verteilungsgewichte konzeptionell verstanden werden kann, sondern auch über das stochastische Modell, in dem binomial verteilte Zufallsvariablen erscheinen, wo sie eine Rolle spielen. Wir haben uns binomial verteilte Zufallsvariablen erdiskutiert, am Beispiel des einfachen p-Münzwurfs. Oder? Wir haben sogar diesen Zugang gewählt. Wir haben uns gefragt, denken Sie an einen einfachen p-Münzwurf, wo man immer beobachtet, Kopf oder Zahl? Kopf wird mit 1 gezählt, Zahl mit 0. Kopf, das ist ein Erfolg, hat Wahrscheinlichkeit P, bringt eine 1 ins Körbchen. Ja? Und jetzt haben wir also die Summe der Erfolge, die Anzahl der Erfolge, ist eine Summe von Zählern. Oder? Also wenn Sie an eine binomial verteilte Zufallsvariable denken sollen, dann denken Sie bitte auch an eine Summe von Zählern. X ist Z1 plus Z2 und so weiter plus Zn. So entstehen binomial verteilte Zufallsvariablen, wenn man nicht nur an Verteilungsgewichte denkt, sondern wenn man in der Welt der Zufallsvariablen denkt. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist die Frage Ihnen nochmal mundgerecht aufbereitet. Was ist der Erwartungswert einer binomial verteilten Zufallsvariablen mit Parametern n und p? Sie können jetzt hierher schauen. Sie haben die Additivität zur Verfügung. Der Erwartungswert dieser Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Und der Erwartungswert des Indikators Erfolg beim ithen Wurf, wie groß ist der? Ja. Der ist P. Und jetzt haben wir gewonnen. Ja? Denn jede dieser Zahlen ist P, weil das ein einfacher P-Münzwurf ist. Ja? Das passt in dieses Logo, was wir zuerst hatten. Das hat P mit, also hat den Wert 1 mit Wahrscheinlichkeit P und 0 mit Wahrscheinlichkeit Q. Und damit ist der Erwartungswert von Zi ist P. Und damit steht hier N mal P. Ja? Okay? Also damit haben Sie sich diese Rechnung erspart. Und Sie sehen, im Buch gibt es etliche Seiten dazwischen, aber ich habe beschlossen, hier in der Vorlesung diese Abkürzung zu nehmen, weil es einfach schön ist, dann Beispiele zu rechnen und zu sehen, wie toll die Linearität des Erwartungswertes hilft. Ja? Und das ist genau das, was hier an der Folie steht, was ich mit Ihnen gerade eben diskutiert habe. Ja? Sei Z ein n-facher P-Münzwurf, dann ist die Summe der Zähler ist dann binomial verteilt und der Erwartungswert der Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Jeder einzelne dieser Zi hat Erwartungswert P und damit ist die Antwort gegeben, der Erwartungswert einer binomial NP-verteilten Zufallsvariable ist N mal P. Ja? So, einverstanden. Das N muss leben für Sie, das P muss leben für Sie. N ist die Anzahl der Versuche, P ist die Erfolgswahrscheinlichkeit in einem Versuch. Und neues Spiel, neues Glück beim Münzwurf. Ja, nicht so beim Ziehen ohne Zurücklegen. Also, wenn Sie eine Urne haben mit einer gewissen Anzahl von Kugeln, und Sie ziehen ohne zurücklegen, dann ist es nicht ein neues Spiel, neues Glück, weil Ihnen die Information, was der Ausgang beim ersten Zug war, was verrät über den, was beim zweiten war, da haben Sie ja sozusagen schon eine rote Kugel rausgezogen und die ist dann nicht mehr drinnen und so. Trotzdem fragen wir uns jetzt einmal, was ist der Erwartungswert der Anzahl der gezogenen roten Kugeln beim Ziehen ohne Zurücklegen? Ja? Und das ist hier dieses Beispiel. Ziehen ohne Zurücklegen. Eine Urne enthält eine gewisse Anzahl rote und eine gewisse Anzahl blaue Kugeln, um es konkret zu machen. 8 rote und B blaue Kugeln. Der Erwartungswert beim Ziehen ohne Zurücklegen. Da wissen Sie jetzt, was in der Urne los ist. Sie haben in dem Beispiel R gleich 8 rote und B gleich 5 blaue Kugeln. Und Sie ziehen N gleich 9 mal. N gleich 9 mal. Dann ist unter diesen 9 gezogenen Kugeln eine gewisse Anzahl rot und eine gewisse Anzahl blau. Und R sei die Anzahl der roten Kugeln in der Stichprobe. Also dieses n gleich 9 sei die Größe der Stichprobe. Und die Aufgabe, um die es hier geht, ist, berechne den Erwartungswert von R. Berechne die erwartete Anzahl der roten Kugeln bei diesen 9 Zügen. Und jetzt, meine Damen und Herren, deute ich wieder auf diese fantastische Zeile. Wenn Sie eine Zufallsvariable haben, möge sie x oder r heißen, die eine Summe von Zählern ist. Dann ist der Erwartungswert dieser Summe gleich der Summe der Erwartungswerte. Ja? Das ist was, das muss Ihnen dann in den Ohren klingen und mit dem müssen Sie dann heute in die Mensa gehen oder ins Café oder so. Der Erwartungswert einer Summe von Zufallsvariablen ist die Summe der Erwartungswerte. Und der Erwartungswert einer Summe von Zählern ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt die Gretchenfrage, die ich immer wieder ganz gerne stelle. Was ist in dem Szenario die Wahrscheinlichkeit, dass die erste gezogene Kugel rot ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste gezogene Kugel rot ist. Da geht schon Hände hoch, bitte. Die ist 8 Dreizehntel. Es bleibt aber nicht bei dieser Frage. Ich frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite gezogene Kugel rot ist? Einfach so, ohne Wissen um die erste. Bitte. 7 Zwölftel. Ohne zurücklegen. 8 Dreizehntel. Und wie würden Sie diese revolutionäre These begründen?
Weil es ist ja
ohne zurücklegen, ohne zurücklegen, ohne zurücklegen.
Ja, und das ist ja die erste egal. Die können ja auch fallen.
Er sagt, die erste ist uns egal. Und er hat recht, ich habe nur gefragt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite gezogene Kugel rot ist. Ja? Und es ist einfach so, dieses Ziehen passiert, und das ist unsere Spielregel beim Ziehen ohne Zurücklegen, wenn wir nichts anderes dazu sagen, sagen wir immer, dieses Ziehen passiert in einer rein zufälligen Reihenfolge. Es wird zwar nichts zurückgelegt, ja, aber die Reihenfolge, in der diese Kugeln gezogen werden, ist rein zufällig. Und jetzt kommt sozusagen das, was Sie sagten, nur einmal aufgenommen. Erstens einmal, die erste ist uns egal, wir wissen nichts über die erste, ich habe Ihnen nichts verraten über den Ausgang der ersten, das interessiert uns jetzt gar nicht. Und Das ist vielleicht noch wichtiger, die erste hätte auch die zweite sein können. Ja? Welche hier die erste ist und welche die zweite ist, hinter gesenktem Vorhang, ja? Wenn zuerst einmal der Spielleiter oder der liebe Gott oder der Gott des Zufalls oder wer auch immer hier bestimmt, was da passiert, ja? Sie wissen es noch nicht, rein zufällig wird das ausgewürfelt. Die erste könnte die zweite sein, die zweite die erste. Wie das halt rauskommt am Ende, ist rein zufällig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite gezogene Kugel rot ist, ist genauso 8/13. Ja, das ist ein Unterschied, wenn man was weiß oder was sozusagen noch nicht weiß oder nicht gesagt bekommt. Ich sage Ihnen nicht, was die erste ist, ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, Sie würden dann 8 zu 5 setzen, wenn Sie wetten müssten. Nicht? Sie haben nicht gesagt bekommen, was die erste ist. Und Sie können jetzt wetten auf blau oder rot. Sie wetten wieder auf 8/15. Sie können sagen mit einem Baum, weil wenn Sie Bäume lieben und Baumdiagramme und so mit bedingten Wahrscheinlichkeiten immer schon rechnen wollten, dann können Sie es auch mit dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit nachprüfen, dass da wirklich 8/13 rauskommt. Aber das ist jetzt noch gar nicht unser Thema. Ja? Okay, und sehen Sie, das ist das, was hier verhandelt wird auf der Folie. Die Wahrscheinlichkeit, dass ZI gleich 1 ist, ist wieder 8/13. Man stelle sich vor, die Nummern der Züge werden als rein zufällige Permutation an die 13 Kugeln vergeben. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Nummer I auf eine rote Kugel fällt? Also wie wahrscheinlich ist es, dass im I-ten Zug eine rote Kugel gezogen wird? Wir denken da, in Gedanken ziehen wir die Urne leer und diese Wahrscheinlichkeit ist halt einfach 8/13. Ja? Und das ist der Anteil der roten Kugeln in der Urne. 8/13 ist der Anteil der roten Kugeln in der Urne. Man könnte diesen Anteil auch mit Fug und Recht wieder mit kleinem p bezeichnen. Man könnte sagen, der Anteil der roten Kugeln in der Urne ist p. So. Ich definiere hier, als den Anteil der roten Kugeln in der Urne, R durch R plus G. Und was haben wir herausgefunden? Der Erwartungswert der Anzahl der gezogenen Kugeln ist, sehen Sie, das ist wieder Ihre Lieblingsrechnung, ist N mal P. Also dasselbe N mal P mit wohlverstandenem P. P ist jetzt diese Zahl zwischen 0 und 1, der Anteil der roten Kugeln in der Urne. Bitte sehr, Sie haben eine Frage. Ah, ja, sehr gut. Das G muss hier ein B sein und was man da dazwischen funkt, ist, dass ich manchmal mit G dann die Gesamtanzahl der Kugeln bezeichne. R plus B wäre dann G, die Gesamtanzahl der Kugeln. Ne? Passt in unsere Bezeichnungswelt. Ja? Gut, dass wir das R losworden sind, weil das ist jetzt für rote Kugeln frei geworden. Ne? Genau. Das ist das. Und Sie sehen, Sie haben jetzt wieder diese Formel. Ja? Da hat sich nichts verändert. Aber natürlich, wenn ich jetzt frage, wie ist denn das R hier verteilt? Also was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass R gleich K ist? Wenn ich also meine 13 Kugeln habe, 8 davon rot, 5 davon blau und ich ziehe 9 Mal, kann ich mich fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in dieser Stichprobe genau 5 rote habe? Oder? Das war bei der Binomialverteilung, war das einfach. Da haben wir einfach gesagt, das ist n über k mal p hoch k mal q hoch n minus k. Das war diese Formel, die ich jetzt weggelöscht habe bei binomial verteilten Zufallsvariablen. Was ist mit diesem R los? Das R ist ja sozusagen die Kollegin einer binomial verteilten Zufallsvariablen. Da frage ich jetzt auch nach der Anzahl der roten Kugeln in der Stichprobe, so wie ich es auch beim Ziehen mit Zurücklegen fragen könnte, dann wäre das nämlich binomial verteilt. Beim Ziehen mit Zurücklegen haben wir neues Spiel, neues Glück, oder? Da haben wir jedes Mal wieder dieselbe Situation, wenn wir mit Zurücklegen aus einer Urne ziehen. Ne? Jetzt ziehen wir hier aber ohne Zurücklegen. Und da wird das, da kommt es mit diesem, dass man sozusagen, da ändert sich dann die Anzahl immer, aber es gibt auch eine schöne Formel, wenn wir hier genau dieselbe Situation wieder haben, oder? Das ist dieselbe Geschichte wie vorhin, bis auf die letzte Zeile, wo ich jetzt nicht frage nach dem Erwartungswert von R, sondern nach der Verteilung von R. Oder? Ich frage jetzt diese Frage. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass R den Wert K annimmt? Und da können Sie sich fragen, wenn man zum Beispiel in dem Beispiel K gleich 5 nimmt. 5 rote Kugeln und 4 blaue Kugeln in der Stichprobe. Wir haben ja insgesamt 9 Kugeln, die wir ziehen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, 5 rote und 4 blaue in der Stichprobe zu haben, wenn man 13 Mal zieht? Naja, diese 13 Mal, können Sie sich vorstellen, da können Sie sich aufreihen, die insgesamt 9 roten Kugeln, nee, 8 rote Kugeln waren das, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und dann waren es 5 blaue Kugeln, und jetzt werden da 9 rausgegriffen. Frage, auf wie viele Arten kann ich aus 13 9 rausgreifen? Ja? Nee? Aus 13 9 rausgreifen, 13 Fakultät, das wäre, dass ich wirklich die Anordnung nehme, wer ist der Erste, wer ist der Zweite. Und hier sage ich aber auf einen Griff, ich nehme eine 9-elementige Teilmenge aus diesem 13 und das wären 13 über 9. Das heißt, wir haben hier 13 über 9 Möglichkeiten, die 9 rauszugreifen. Frage, wie viele Möglichkeiten führen auf 5 rote und 4 blaue. Also wie viele Möglichkeiten haben es, aus den 9 roten 5 rauszugreifen? Ich tue ein bisschen variieren, bitte. Das ist richtig, 9 über 5. Es sind 8 rote Kugeln. Entschuldige, ich habe vielleicht einen Unsinn gesagt und Sie verführt. Also 8 über 5, ja, sind aus den 8 roten 5 rauszugreifen. Und dann ist noch die Frage, man kann ja jede dieser Möglichkeiten aus den 8 5 rauszugreifen, mit jeder Möglichkeit aus den 5 blauen dann noch 4 rauszugreifen, verheiraten. Ja. Das heißt, es gibt hier dann noch ein Produkt von, bitte, 5 über 4, 5 über 4, ja, und das ist die Lösung, also die Wahrscheinlichkeit, dass R gleich 5 ist, kennt ihr ja auch rot, ja genau, die ist dieser Ausdruck, 8 über 5 mal 5 über 4 durch 13 über 9. Und Sie sehen, diese Zahlen hier, da muss man nur wissen, was die bedeuten. Das 8 ist die Anzahl der roten Kugeln in der Gesamtmenge. Das 5 ist die Anzahl der blauen Kugeln in der Gesamtmenge. Das 13 ist das G, die Anzahl der Kugeln insgesamt. Das 9 ist die Größe der Stichprobe. Das 5 ist die Anzahl der Roten in der Stichprobe. Und das 4 ist die Anzahl der Blauen in der Stichprobe. Jeder dieser insgesamt 6 Zahlen hat seinen Sinn. Ja? Und das ist die sogenannte hypergeometrische Verteilung, schrecklicher Name aus dem 19. Jahrhundert, irgendwelche Reihen, ja, die da was zu tun haben, mit irgendwelchen analytischen Geschichten. Und das ist, aber es ist die Schwester von der Binomialverteilung, wenn man so will. Und das ist das hypergeometrische Verteilungsgewicht von K. Und die Parameter, die in der hypergeometrischen Verteilung stecken, sind nicht nur n und ein Anteil, sondern da müssen Sie auch die Gesamtanzahl kennen. R plus b ist die Gesamtanzahl, r ist die Anzahl der Roten, das ist sozusagen, sind dann Ihre Erfolge hier. Ja? Und hypergeometrisch zu diesen Parametern sind diese Verteilungsgewichte dann so. Ne? Und jetzt kann man natürlich die Frage nochmal stellen, wie ist es, wenn man den Erwartungswert einer hypergeometrisch verteilten Zufallsvariablen den Buchstaben des Gesetzes ausrechnen würde. Also so wie wir es am Beginn der Stunde definiert haben, der Erwartungswert ist eine Summe über Wert mal Wahrscheinlichkeit, dass der Wert angenommen wird. Naja, müssten Sie jetzt hergehen und müssten sagen, das ist Summe über Wert mal Wahrscheinlichkeit, dass der Wert angenommen wird. Und jetzt kommt wieder dieses kleine Gedicht. Es geht so, vergleiche Buchseite 32, netter Trick, kann man sich anschauen, wie man sowas ausrechnet. Ja. Aber wie wir eben gesehen haben über die Darstellung des R als Summe von Zählern, mit diesem netten Austauschbarkeitsargument, Permutationsinvarianz, die zweite hätte auch die erste sein können, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Mal eine rote zu ziehen, dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal eine rote zu ziehen und auch beim i-ten Mal. Ja. Und dann haben Sie die Additivität des Erwartungswertes in Aktion und brauchen nichts mehr rechnen. Ja. Jetzt der Erwartungswert einer Anzahl von Runs, das ist doch ein beliebtes, sozusagen, man lässt Schüler in einer Klasse Zufall spielen, ja, und bittet sie, eine rein zufällige 0-1-Folge produzieren. Und dann schreiben die 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 und verwechseln Zufälligkeit mit Flatterhaftigkeit. Ja? Man geht so gern von 0 wieder zu 1 und wieder zu und so. Und dann kriegt man viele kurze Runs. Ja? Ein Run ist nämlich ein Block von Nullen oder Einsen, der maximal ist, den man nicht verlängern kann mehr in so einer 0-1-Folge. Das ist ein Run. Und jetzt kann man ausrechnen, wie viele Runs erwartet man in einer zufälligen 0-1-Folge der Länge 100. Meine Damen und Herren, haben Sie eine Idee? Oder kann man natürlich dann gleich nachschauen im Buch oder sonst wo, aber machen wir jetzt nicht... Wie kann man den Erwartungswert einer solchen Anzahl von Runs bei n gleich 100, sage ich einmal, fairer Münzwurf, wie kann man das ausrechnen? Natürlich, Sie sind jetzt schon geeicht auf Summe von Zählern. Aber wie zähle ich hier? Woran mache ich mich fest? Also am Anfang fängt einmal ein Run an, ne? Das ist klar. Die erste 0 oder die erste 1, die Sie sehen, definiert den ersten Run. Und dann kann man ja so sagen, jedes Mal, wenn es flippt von 0 zu 1 oder 1 zu 0, beginnt ein neuer Run. Das heißt, ich könnte hier, wenn ich die Anzahl der Runs hinterfrage, könnte ich sagen, ich schaue mir immer die Stelle zwischen i und i plus 1 an. Also es geht einmal los mit 1. Und dann kann ich sagen, jetzt frage ich mich, ob das Z1, der erste Münzwurf, verschieden oder gleich dem zweiten Münzwurf ist. Wenn er nämlich verschieden ist, dann geht schon der nächste Run los. Ja? Wenn er gleich ist, dann wird nichts gezählt. Und so wird weitergezählt. Ist das Z2 gleich dem Z3 oder nicht? Und so wird weitergezählt und am Ende haben wir dann I von Zn-1 verschieden von Zn, könnte auch nochmal ein Run losgehen. Nicht? Und wenn ich jetzt sage, die Anzahl der Runs, bezeichne ich halt wieder mit R, dann habe ich die dargestellt wieder als Summe von Zählern. Ja? Und hier ist ein Beispiel, also so eine 0-1-Folge hätte einen Run, so eine 0-1-Folge hätte drei Runs, die hätte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runs. Und wenn ich jetzt den Erwartungswert von R ausrechne, schreibe ich R wieder als Summe von Zählern. Und jetzt ist die Frage, was ist der Erwartungswert von 1? Ja. 1. Jede deterministische Zahl ist auch eine Zufallsvariable. Ja. Das ist einfach, wir haben die Deterministik eingesteckt in unseren Sack der Stochastik. Und eine Zahl ist auch natürlich eine Zufallsvariable, die mit Sicherheit diesen Wert annimmt. Und das gibt einmal 1 als Beitrag, wenn ich jetzt den Erwartungswert von R ausrechne. 1. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Z1 verschieden von Z2 ist? Was ist die Wahrscheinlichkeit bei einem fairen Münzwurf? Bitte. Aber genau, das ist 1/2. Und Sie sehen, was insgesamt rauskommt, ist 1 plus n minus 1 mal 1/2. Ja, das ist eine andere Art, das hinzuschreiben. Ein bisschen ausführlicher sogar noch auf der Folie, als es auf der Tafel steht, aber das ist auch völlig okay, wie es auf der Tafel steht. So, meine Damen und Herren, ist sowas, wie es hier steht auf der ersten Tafel, ist sowas immer wohl definiert? Bitte. Bitte. Ja. Nee, das geht nicht, denn Sie beginnen am Anfang entweder mit 0 oder 1. Und das definiert Ihnen den ersten Run. Der kann andauern bis zum Ende, dann haben Sie nur einen Run. Oder er kann mehr werden, wenn Sie flippen wieder mal. Null Runs gibt es nicht. Sie haben mindestens einen und das ist der, der sozusagen hier gleich am Anfang mal ansetzt. Ja? Und dann fragen Sie schon, kommt im nächsten Schritt einer dazu? Und das ist, wenn Z2 verschieden von Z1 ist. Okay? Genau. Jetzt schauen wir noch einmal, wie das ist mit einer gewichteten Summe von reellen Zahlen. Habe ich was falsch gemacht? Oder gab es ein großes Aha-Erlebnis oder ist irgendwas kaputt worden hier? Nee, ist ja wurscht. Wir haben hier diese Summe, gewichtete Summe von reellen Zahlen. Ist sowas immer wohl definiert? Kann man sowas hinschreiben? Eine gewichtete Summe von reellen Zahlen. Oder kann man da auch mal seine blauen Wunder erleben, dass das außer Rand und Band gerät? Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, gefährlich ist es, wenn hier positive und negative Zahlen im Spiel sind. und natürlich auch nur dann, wenn es nicht nur endlich viele sind. Also endliche Summen, das ist eine Sache für die Primarschule. Ja? Also endliche Summen funktionieren immer. Ja? Aber wenn man abzählbar viele Summanden hat, wenn die irgendwie verschiedene Vorzeichen haben, dann kann das lästig werden. Und hier ist ein Beispiel. Also wie kann es sein, dass für eine diskrete reellwertige Zufallsvariable x, also so ein Ding hier, dass diese gewichtete Summe außer Rand und Band gerät. Das geht dann, wenn man hier sowas hat wie plus unendlich, minus unendlich. Und das ist ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben Gewichte, und das sind wieder die Gewichte, über die wir mal diskutiert haben, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel. Ja? Und mit diesen Gewichten sage ich, das x ist, naja, zuerst, genau, das x ist, was ist denn das? Da helfen Sie mir jetzt. N gleich 1, dann steht da, genau, da steht da minus 2. Ne? Also mit Wahrscheinlichkeit ein Halb fällt das auf minus 2. Zack. Minus 2. Mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel fällt es auf plus 4. Mit Wahrscheinlichkeit ein Achtel fällt es auf minus 8. Und Sie sehen, die Wahrscheinlichkeit so auszuschlagen, die wird zwar immer kleiner, aber die Ausschläge werden immer größer. Und wenn man jetzt Wert mal Wahrscheinlichkeit aufmultipliziert, dann hat man ein Achtel mal 8, ein Sechzehntel mal 16, das ist immer 1. Und die positiven und die negativen geben unendlich. Ja? Das heißt, man hat hier sowohl der positive Beitrag, der ist plus unendlich, der negative Beitrag ist minus unendlich, aber die Summe von plus unendlich und minus unendlich gibt keinen Sinn. Ja? Plus unendlich, minus unendlich gibt keinen Sinn. Und jetzt sagt man, das ist zwar eine wohldefinierte Zufallsvariable, nicht? Mit der Wahrscheinlichkeit fällt sie so aus, wohldefinierte Zufallsvariable, aber sie hat keinen wohldefinierten Erwartungswert. Ja? Und wenn wir sagen, die diskrete, reellwertige Zufallsvariable hat einen wohldefinierten Erwartungswert, dann meinen wir, dass nicht zugleich diese Größe und diese Größe, wenn man einmal über die positiven A's und einmal über die negativen A's summiert und hier bei den negativen den Absolutbetrag herschreibt, dass nicht beide dieser Summen unendlich sein dürfen. Wenn man das hätte, dann hätte man plus unendlich, minus unendlich. Ja. Das ist aber nur in Klammern, das ist keine zentrale Geschichte für Sie, nur weil ein paar Mal jetzt kommt, wenn man abzählbaren Wertebereich hat, dann nehmen wir immer an, der Erwartungswert ist wohldefiniert. Und das ist in diesem Sinn. Ja? Und was viel wichtiger ist, ist jetzt noch sozusagen zum krönenden Abschluss heute ein Hinweis, wie man die Linearität des Erwartungswertes herleiten kann aus der Formel. Nicht? Wir haben ja diese Formel zur Verfügung und wir haben es dann zu tun mit einem zufälligen Paar x1, x2 von reellen Zufallsvariablen und wir wollen einsehen, wieso, bitteschön, ist der Erwartungswert der Summe gleich die Summe der Erwartungswerte. Und da gibt es eine sehr schöne Hilfe, die Transformationsformel für den Erwartungswert. Ich habe Ihnen dazu geschrieben, diese Formel, die ist oft hilfreich bei der Berechnung von Erwartungswerten und erinnert an die Einsetzungsregel zur Berechnung von Summen. Man kann nämlich da eine Variablenumbenennung machen, man kann Summanden zusammenfassen und dann werden Summen leichter auszurechnen. Die Schwester der Einsetzungsregel ist die Substitutionsregel beim Integrieren. Da tut man auch Variablen umtaufen und muss dann irgendwie noch schauen, dass man das richtig macht. Und wird uns gleich helfen, dann die Linearität des Erwartungswertes einzusehen. Jetzt auch aus der Formel herzuleiten. Okay, das entsprechende Logo ist Ihnen wohl bekannt. Das ist das Logo über die Weiterverarbeitung von Zufallsvariablen. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Sie haben Zufallsvariable mit Werten in S und die wird weiterverarbeitet in die reellen Zahlen. Schauen Sie, jede von Ihnen hat seine oder ihre Körpergröße. Ja. Ich kann nicht den Erwartungswert von Ihnen bilden, so wie Sie hier sind, als zufällige oder Mittelwert, als zufällige Stichprobe aller Studierenden oder zufällig oder auch nicht, von Frankfurt und so, da kann ich nichts summieren. Aber wenn ich Ihre Körpergröße anschaue, dann kann ich summieren und Mittelwerte bilden. Das heißt also, es wird hier reellwertig weiterverarbeitet. Nicht? Also ich habe einfach eine Weiterverarbeitung von meinem, von mir aus, Populationsraum, wo ich da dann in die reellen Zahlen weiter bearbeite. Und so kriege ich, wenn ich hier eine Zufallsvariable x habe, kriege ich hier eine Zufallsvariable h von x. Und jetzt frage ich mich, wie kann ich den Erwartungswert von h von x ausrechnen? Naja, dem Buchstaben des Gesetzes nach ist es die Summe über alle Werte, b, mal die Wahrscheinlichkeit, dass das h von x den Wert b annimmt. Ja, so ist der Erwartungswert definiert. Summe über alle Werte, die nenne ich jetzt b, weil es weiterverarbeitet ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zufallsvariable des Interesses, h von x, den Wert b annimmt. Ja? Aber es ist doch viel schöner, nicht über b summieren zu müssen, sondern über sie, über die a, ja? Also deren Merkmale ich nehme. Und die Behauptung ist, der Erwartungswert von h von x ist die Summe über a Elemente aus s, h von a, mal die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich a ist. Sehen Sie, das ist nicht dasselbe wie diese Formel hier, weil da ist ja ein h von x im Spiel. Gell? Und hier die Werte von dem h von x sind eigentlich b's. Also in dem und es ist, aber es ist einfach. Es ist einfach. Es ist Rechnen mit Summen. Ja? Und hier ist die Idee, anstatt die Werte b mit deren Gewichten zu mitteln, zerlegt man nach dem Urbild. Man geht zurück, ja, und fasst zusammen a's, die denselben Wert haben, werden zusammengefasst. Ja, und dann wird halt dort summiert. Und das ist, ist der Beweis. Also ich liebe Beweise, die auf eine Folie gehen. Ja. Das sind mir die liebsten Beweise. Manchmal sind sie auch wieder komplizierter, aber meistens sind sie kurz. Hier ist die Behauptung und hier ist der Beweis. Da steht der Buchstabe des Gesetzes, oder? Summe über alle Werte, Wert mal Wahrscheinlichkeit, dass der Wert angenommen wird. Das ist die Definition. Und jetzt sage ich, da werden alle A's zusammengefasst, die hier beitragen. Nicht? Also das ist doch, h von x ist b, das sind möglicherweise mehrere A's. Eben, oder das ist immer dieses schöne Logo, dass wenn ich hier weiterverarbeite, da ist das s, da ist das h, und ich habe hier ein b, dann gibt es halt mehrere, die auf dasselbe b abgebildet werden. Haben wir schon gehabt. Ja? Und das ist das, über die muss ich hier summieren. Und jetzt kann ich eben sagen, wenn a aus dem Urbild von b ist, dann ist das b nichts anderes als h von a. Das ist die Definition vom Urbild. Und dann tue ich diese Faserei, dass ich über die verschiedenen hier Urbilder, die werden wieder zusammengefasst zu dem. Also eine ganz einfache Geschichte, die eigentlich des dritten Semesters fast unwürdig ist. Müssten Sie alles schon in der ersten Semester gehabt haben, oder nee, das sind jetzt blöde Einlagen, aber nur um Ihnen sagen zu können, da ist nichts schwer dran. Ja? Und jetzt, meine Damen und Herren, einfach noch die Linearität des Erwartungswertes bewiesen. Das lasse ich mir nicht nehmen, auch dieses mit Ihnen noch durchzugehen. Und zwar schaut es da so aus, wir betrachten jetzt zwei diskrete, reellwertige Zufallsvariable x1, x2, die sich zu einem Paar zusammenfassen lassen. Also es kommt x1 und x2 gemeinsam daher, so wie beim zweimaligen Würfeln, ja, oder indem man zum Beispiel zwei Merkmale anschaut, die reellwertig sind, und die kann man dann addieren. Und jetzt betrachte ich eine neue Zufallsvariable, die Linearkombination C1 X1 plus C2 X2. Also ein bisschen komplizierter als nur addieren. Da wird sogar linear kombiniert. Die eine wird mit C1 multipliziert, die andere wird mit C2 multipliziert und dann wird addiert. Und sehen Sie, das ist jetzt das Logo. Mein zufälliges Paar X1, X2 fällt in R². Ja, das ist, so fällt das zufällige Paar aus. Und dann wird weiter verarbeitet mit der Abbildung H zu der Linearkombination. Also das ist genau das, was man macht. Und man interessiert sich für den Erwartungswert des H von X. Oder? Und jetzt nehmen wir unseren Transformationssatz. Genau der wird jetzt verwendet. Ja? Es wird einfach jetzt gemacht, um das zu beweisen, um diesen Satz zu beweisen, wird für diskrete Zufallsvariable mit dieser Transformation von R2 nach R gearbeitet. Und was mache ich? Es geht wunderbar noch in die letzten Minuten. Wir haben abzählbare Mengen S1 und S2 mit diesen Eigenschaften. Wir wollen diskrete Zufallsvariable betrachten. Also haben wir das S1 und das S2, die mit Wahrscheinlichkeit 1 betreten werden. Ja? Und jetzt haben wir die Transformationsformel mit diesem H. Und die heißt, dass der Erwartungswert von H von X ist die Summe über alle Paare A1, A2, Wert des Paares H von A, mal die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Paar angenommen wird. Also wir haben es wirklich zu tun mit diesem Logo, oder? Da ist das Paar A1, A2 und da ist die Verarbeitung in dieses H von A. Und wir haben jetzt das X, was da ist, X1, X2, und wir wollen den Erwartungswert des H von X ausrechnen. Okay, und jetzt haben wir also nichts anderes zu tun, als die Summen aufzubrechen. Gell? Also wir machen da einfach C1 mal die Summe über A1 mal Summe über A2 und C2 mal Summe über A2. Elementares Rechnen mit Summen. Elementares Rechnen mit Summen. Und jetzt ist aber, wenn Sie sich erinnern, letztes Mal habe ich gesagt, wie kommt man von der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Paares zur Wahrscheinlichkeit einer Komponente? Und da war das wegsummieren. Wegsummieren. Wenn ich nämlich hier über die A2 summiere, dann bleibt nichts anderes über als die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich a1 ist. Und das ist der Erwartungswert von x1. Das heißt, da steht schon mal der Erwartungswert von x1. Und genau dasselbe in der letzten Zeile, da steht der Erwartungswert von x2. Und so trivial ist es, hier noch zu checken, dass der Erwartungswert die Eigenschaft der Linearität hat, über die Transformationsformel. Ja. Und das Wichtigste zusammengefasst in der letzten Minute, was ist der Erwartungswert, diese Geschichte oder jene Geschichte? Ja. Diese beiden Dinge können Sie sich merken schon mal. Und was ist die wichtigste Eigenschaft des Erwartungswertes? Die Linearität. Und wie berechnet man den Erwartungswert am besten? Oft dadurch, dass man x als Summe schreibt, und das haben wir heute mehrmals mit Erfolg angewendet. Die Übungen müssen Sie noch mitnehmen. Danke für die Aufmerksamkeit.